Ja, es ist die Frage aller Wahlkampffragen. Gehörst du noch zur Mittelschicht?
Oh ja.
Und oder bist du entweder oben rausgewachsen oder unten rausgefallen? Mhm. Und diese, ja, auch so ein bisschen deutsche Urangst schauen wir uns in dieser Folge von Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp mal an. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, die Mittelschicht ist ja so das, ja, ist ja so ein, das ist sowas, auch so ein Urdeutsches, wo du irgendwie dazugehören willst oder sollst.
Ich frage mich ja, ob das noch so ist. Ne? Also es klingt irgendwie nach Sicherheit, nach Beständigkeit, Stabilität und so weiter, zur Mittelschicht zu gehören. Du musst dir um nichts krass Sorgen machen.
Mittelklasse Wagen, Reihenhaus, genau, also Garten, so das, Urlaub an in Rimini.
Ich frage mich, ob das alles nicht ein Stück weit so erodiert ist, ja, weil wir natürlich schon auch in Deutschland nicht ähnlich krass wie zum Beispiel in den USA oder ähnlich diese Dichotomisierung haben, ja. Also damit meine ich, es gibt halt mehr Reiche und mehr Arme, ja. Ist in Deutschland alles sehr viel stärker abgefedert und natürlich haben wir immer noch in Deutschland eine breite Mittelschicht. Aber ich frage mich, ob das noch so erstrebenswert ist, ja. Ob man sagen kann, ich möchte zur Mittelschicht gehören oder ob jetzt schon viele Leute sagen so, eigentlich mein Ziel ist es, da irgendwie rauszukommen. Aber ich glaube, was total interessant ist, ist natürlich der soziale Vergleich. Wo stehe ich eigentlich da?
Genau, und ich habe mir auch gedacht, das ist super spannend, aber zuerst müssen wir uns mal anschauen, wie definiert man jetzt eigentlich die Mittelschicht? Und das ist gar nicht so leicht. Man könnte es ja zum Beispiel übers Vermögen machen.
Ja.
Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Einmal, weil Vermögen gar nicht so leicht zu erfassen ist. Mhm. Plus, ich habe im Internet ein bisschen rumgeschaut.
Also
kurz,
warum ist Vermögen nicht leicht zu erfassen? Also einfaches Beispiel neben dem, dass Leute natürlich was im Ausland haben oder so, aber das ist relativ ungewöhnlich. Immobilien, ja? Der Wert von Immobilien ist nicht so leicht zu ermitteln.
Genau, und das ist ja noch gar nicht mal das Ende der Fahnenstange. Vielleicht ist ja der Porsche von deinem Opa richtig viel Geld wert, aber ist schwer zu erfassen.
Ja.
Genau, und gleichzeitig ist das Vermögen, habe ich dann online gelesen, Quelle verlinke ich auch unten, aus dem Blog von Marcel Fratscher, ist ja ein bekannter Ökonom, und der sagt zum Beispiel, naja, das Vermögen ist jetzt, hat er Ende 2023 geschrieben, ist kein so guter Messindikator dafür, weil ungefähr 40% der Haushalte in Deutschland haben praktisch kein Vermögen und damit müsste man sie der Unterschicht zurechnen und das ist aber natürlich auch wieder unrealistisch. Deswegen bleibt eigentlich nur ein Parameter übrig und das ist halt das Einkommen.
Genau. Also vielleicht dazu zu den 40%. Ich glaube, da sind schon sehr viele Leute da, die haben schon ein irgendwie okayisches Einkommen, aber die können halt praktisch nichts zur Seite legen. Ja? Also ich will nicht sagen, die leben komplett von Hand in den Mund, aber da geht halt sehr viel dann drauf. Letztendlich, ja, kannst du dir auch ja Familien vorstellen, sozusagen für die laufenden Kosten, so muss man sagen. Ja.
Das
heißt
so,
ja nicht,
dass sie
krass verschuldet sind. Ja?
Genau.
Die Fälle gibt es natürlich auch, ganz klar.
Aber es ist so ein bisschen Paycheck to Paycheck sozusagen.
Genau,
der Parameter, der halt übrig bleibt, ist eigentlich das Einkommen.
Ja.
Und da habe ich dann mal geschaut, da gibt es Zahlen vom IW Köln. Mhm. Die haben das quasi anhand von Einkommensklassen sich mal angeschaut. Und da demnach ist so die Mittelschicht im engeren Sinne, ist, wenn du 80-150% des Medianeinkommens verdienst.
Okay, jetzt muss man erst mal auseinandernehmen. Ne? Was heißt Medianeinkommen? Das ist das Einkommen, wo 50% der Bevölkerung drunter liegen und 50% drüber liegen. Das ist übrigens nicht das gleiche wie der Durchschnitt. Ja, das ist ganz wichtig. Dass, wenn du einfach das gesamte Einkommen durch die Bevölkerung oder durch die, weiß ich nicht, wahrscheinlich die Einkommensbezieher dividierst, dann kommt ein sehr viel höheres Einkommen raus. Warum? Weil die ganzen Millionäre und theoretisch Milliardäre, also die ganzen Reichen sozusagen, dieses arithmetische Mittel, den normalen Mittelwert, enorm nach oben ziehen. Da kommt dann ein krass hohes Einkommen raus, was aber eigentlich nur Reflexion ist, dass es halt sehr wenige gibt, die sehr, sehr viel verdienen. Deswegen ist bei Einkommen, wie bei Vermögen übrigens auch, der Median ein sehr viel besserer Wert.
Ist zum Beispiel so ein bisschen, jetzt nehmen wir zum Beispiel den FC Bayern. Beim FC Bayern ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen dem Medianeinkommen und dem Durchschnittseinkommen durchaus spürbar, weil da gibt es natürlich einige Verdiener unter den Angestellten, die das Durchschnittseinkommen krass nach oben ziehen.
Klar.
Aber also ich denke mal, dass zum Beispiel die Mitarbeiter in den Fanshops werden jetzt...
An die hat jetzt bestimmt jeder gedacht.
Genau, aber die werden jetzt halt wahrscheinlich da nicht das krasse Geld rausschleppen, dass das Durchschnittseinkommen suggerieren würde.
Also das Gehalt von Harry Kane zieht sozusagen dann das arithmetische Mittel beim FC Bayern irgendwie krass in die Höhe. Okay.
Genau.
So, und jetzt hast du gesagt, jetzt muss ich aber selber noch sagen, 80-150%. Ist ja eigentlich interessant, dass man sagt, also wir nehmen 20% unter dem Median, aber noch 50% über dem Median.
Ja. Mhm. Und es gibt dann noch so eine extra Differenzierung. Es gibt dann noch die untere Mitte, 60-80%. Mhm. Und die obere Mitte, das sind 150-250%. Also da ist es richtig krass geöffnet. Aber ich habe auch eine Theorie, warum man das so macht. Und das hat nichts mit Ökonomie zu tun tatsächlich. Aber dazu kommen wir später.
Okay.
Aber ich habe jetzt nur auf diese engere Mitte geschaut. Also 80-150%. Und das ist dann bei einem Single-Haushalt, laut dem IW Köln, sind es 1.850 netto. Bis 3.470 Euro netto.
Okay, und das waren jetzt die 80-150%.
Genau.
Okay, sag nochmal die Zahlen, 1.800 irgendwas?
1.850 und 3.500 gerundet.
Okay, das ist natürlich schon eine ganz ordentliche Einkommensspanne, finde ich jetzt nicht irgendwie übertrieben, aber ja.
Und zum Vergleich, ein Paarhaushalt mit einem Kind unter 14, da sind es so 3.350 bis 6.200 gerundet.
Okay, wow. Mhm. Also die 3.000 wundern mich jetzt erstmal nicht, aber die 6.000 wundern mich schon. Ja,
das ist schon ein hohes Einkommen.
Das ist schon ein hohes Einkommen, würde ich auch sagen, ja.
Genau, also die Quelle verlinken wir euch auch. Das Interessante ist natürlich nur, also ich habe auch, es gibt dann auch natürlich noch mit zwei Kindern, ohne Kinder und so weiter. Genau, und ich finde aber diese Spanne von 1.850 bis 3.470 bei einem Single, das ist schon eine große Spanne quer durch die Bevölkerung.
Ja, würde ich dafür sagen. Also ich meine, jetzt müssen wir uns natürlich wieder anschauen, das ist jetzt nur das Einkommen. Wir haben ja jetzt nicht das verfügbare Einkommen oder sagen wir mal nicht, wir haben sozusagen nicht abgeglichen mit den Lebenshaltungskosten.
Genau, das spielt natürlich auch mit rein. Also das ist ja, wir haben es ja auch schon mal uns angeschaut, wie auch Lebenshaltungskosten und sowas sind. Das ist natürlich in manchen Regionen auf dem Land, also zum Beispiel auch in Nordbayern auf dem Land, versus Innenstadtgebiet Stuttgart oder Frankfurt am Main hast du da ganz, ganz krasse Unterschiede.
Genau. Also wenn ich jetzt die 1.800 oder meinetwegen auch 2.000 netto nehme, ja, das macht halt einen riesigen Unterschied. Da kannst du in den meisten Großstädten, würde ich sagen, nur sehr schlecht davon leben oder vielleicht sogar fast gar nicht, ja, muss man nur so sagen. Und wie du sagst, in anderen Regionen, ländlichen Regionen oder sowas in der Richtung, zahlst du halt nicht mal die Hälfte der Miete, wenn wir jetzt mal von Miete ausgehen würden. Und dann geht das schon, ja, auch wenn es vielleicht jetzt nicht toll ist.
Ist ja zum Beispiel auch so ein klassischer Faktor, denke ich mir ganz oft, zum Beispiel bei Beamten von der Bundespolizei. Die haben ja, du kriegst ja einen Sold, aber ob du jetzt, ich sag mal, ob dein Dienstort jetzt der Hauptbahnhof in Hof ist oder der Hauptbahnhof in Frankfurt, macht halt schon nochmal einen ziemlich krassen Unterschied.
Absolut.
Und daran sieht man es dann, glaube ich, auch so ein bisschen, warum wahrscheinlich so ein breiter Korridor schon auch gut ist.
Ja, also wahrscheinlich müsste man tatsächlich Mittelschichten in teuren urbanen Regionen unterscheiden von Mittelschichten im, wie sagen wir, ländlichen Raum oder einfach Gegenden, wo die Lebenshaltungskosten nicht so hoch sind. Aber das macht es natürlich schon wieder sehr, sehr schwierig. Aber was du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was du daraus mitnehmen kannst, ist natürlich, dass du, was auch immer du jetzt da recherchierst oder was du hier heute hast, dass du es in Relation dazu setzen musst, wo du wohnst. Ja, also das macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Und wir sind uns in Deutschland dessen, glaube ich, nicht bewusst in vielen Fällen. Ja. Sehr viele Leute, das nehme ich auch aus Kommentaren auf Social Media immer wieder mit, ja, machen sich keine Vorstellung, wie enorm gerade bei den Wohnkosten die Unterschiede innerhalb von Deutschland sind.
Man muss es ja sich manchmal nur anschauen. Also es lohnt sich auch schon in der eigenen Stadt, kann man auch als Fahrradtour machen, zum Beispiel Bierpreise zu vergleichen. Also was zahle ich quasi für eine halbe Bier so in so einer Innenstadtlage und wie weit muss ich fahren, damit ich einen Euro unter diesen Wert komme? Und zum Beispiel in deutschen Großstädten ist es ja möglich, dass du einen Euro runterkommst, manchmal sogar mehr.
Ja, nee, ganz klar. Ja, und ich meine, also in bestimmten Gegenden, wenn ich wieder bei der Miete bleibe, ne, wenn du da hörst von Mieten unterhalb von 10 Euro, vielleicht sogar 7-8 Euro pro Quadratmeter, ne? Und dagegen hast du in Ballungsräumen, gerade in München, oberhalb von 20 Euro pro Quadratmeter, das ist halt fast Faktor 3. Ja? Also deutlich mehr als das Doppelte.
Ich habe mir dann so ein bisschen gedacht, weil wir auch über dieses Thema, ist das super interessant, ich habe mir dann gedacht, warum ist uns das so wichtig? Also es ist ja schon interessant, warum treibt uns in Deutschland diese Frage so um, wer ist die Mitte unserer Gesellschaft?
Ja, ich glaube, also das ist, glaube ich, nicht jetzt unbedingt ein deutsches Phänomen übrigens. Ja. Ich glaube, das ist sehr wichtig für den sozialen Vergleich, sich auch einen gewissen Wert des eigenen Lebens tatsächlich zu definieren. Ne? Also wie weit habe ich es schon geschafft? Ich meine, dann sind wir da würde ich tatsächlich sagen, ein Stück weit auch Gott sei Dank in der Leistungsgesellschaft, dass man schon so diesen Drang verspürt zu sagen, hey, wie viel habe ich denn schon geschafft in meinem Leben? Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass es darum geht, reich zu werden. Ja, das ist also nicht jetzt die deutsche Variante vom amerikanischen Traum, aber zumindest zu sagen, hey, nochmal im sozialen Vergleich, wie weit habe ich es im Vergleich zu dem, was mir so immer der als Durchschnitt vorkommt, wie habe ich es geschafft? Und dabei ist es auch gar nicht so schlecht, weil meistens vergleiche ich mich ja mit den Leuten, die ich kenne. Und jetzt kommt der Soziologe bei mir durch, ja. Damit vergleichst du dich meistens mit Leuten, die, sag ich mal, aus deinem eigenen Milieu kommen, die ähnlichen Hintergrund, damit oftmals auch gleichen ähnlichen Bildungsstand und ähnlich verdienen. Das ist
was ja auch damit zusammenhängt, dass die meistens, zumindest wenn es Leute sind, die du zum Beispiel aus deiner Kindheit kennst, die aus einem ähnlichen Wohnumfeld
total
kommen.
Ganz genau. Das mag natürlich auch in deinem Freundeskreis total unterschiedlich sein, ja. Aber wenn man so den Mittelschnitt bildet, dann ist das schon, sagt das schon was raus, wo du herkommst. Und wenn man das anhand solcher Statistiken macht, dann hast du zumindest ein bisschen einen objektiveren Abgleich und kannst dich besser mit der breiten Masse in Deutschland vergleichen und nicht nur mit deinem privaten Umfeld. Und das ist schon ganz gut, mal zu wissen, wo stehe ich eigentlich, wie gut oder auch wie schlecht geht es mir tatsächlich.
Ich habe mir auch gedacht, was so ein bisschen auch mit reinspielt, warum der Spielraum nach oben größer ist als nach unten. Mhm. Ich habe schon so das Gefühl, dass, sagen wir mal, Nachkriegsdeutschland oder ja dann auch vor allem die Bundesrepublik als kapitalistisches Land ist ja schon als Gesellschaft sehr stark zur Mitte hin fokussiert. Also es spiegelt sich auch so ein bisschen, das finde ich ganz interessant, das sieht man zum Beispiel früher so bei den Designs von deutschen Ober- und Mittelklasse-Autos, also wenn du es zum Beispiel mit dem Design von amerikanischen Oberklasse-Autos vergleichst, sind die sehr defensiv und schlicht designt. Also es ist jetzt nicht so, du kommst halt mit deinem fetten Cadillac an und jeder weiß, dass du der Chef bist, sondern du fährst so ein Oberklasse-Mercedes, aber das ist eigentlich ein relativ zurückgenommener und gediegener
Understatement.
Auftritt. Genau, und das ist zur Mitte hin ausgerichtet auf Kompromiss und der Kompromiss zur Mitte ist ja auch so ein bisschen der politische Kern der Bundesrepublik.
Ja, lange kann man sich halt fragen, ob der gerade ein bisschen aufgeweicht wird. Ne?
Genau,
ich würde sogar sagen, dass der definitiv aufgeweicht
und
wird.
Und heute, also auch wenn man sich das heute mal anschaut, auch beim Autodesign, merkt man ja, dass es wird expressiver. Und wir leben natürlich auch in einer Zeit, in der jetzt der Kompromiss zur Mitte hin auch bei Wahlergebnissen nicht mehr so sichtbar ist. Und dieser Gegensatz zu den USA verschwindet so ein bisschen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass wie wir so Statistiken zur Mittelschicht auslegen, da ist es noch so ein bisschen präsent, genau, dass man nach oben so diesen Spielraum offen lässt, du schaffst so das große Ganze, wo man irgendwie alle so ein bisschen abholen kann.
Genau, und dieses Auslegen, was du gerade gesagt hast, da gibt es aber aus meiner Sicht einen ganz einfachen oder relativ einfachen Anhaltspunkt, der natürlich was von uns von Finanztipp hier stammt. Nämlich, wenn du jetzt sagst, okay, nehmen wir mal das Beispiel, du bist in dieser relativ breiten definierten Mittelschicht. Irgendwo für einen Single zwischen 1800 und was waren 3000?
3470.
3400. Ich meine, das ist schon eine ziemlich breite Spanne. Aber jetzt haben wir gleichzeitig gesagt, aber das hängt ja schon von der Region ab und wie du lebst und Wohnkosten und so weiter. Also sagen wir mal, dein Einkommen liegt da irgendwo in dieser Mittelschichtsspanne drin. Wie gut schaffst du es, die 50-30-20-Regel einzuhalten? Weil wenn du es mit einem Einkommen in dieser Spanne schaffst, 20% wegzusparen, was wahrscheinlich nur dann möglich ist, wenn du nicht besonders viel für Wohnen ausgibst, also nicht mehr als ein Drittel maximal für Wohnen ausgibst, dann bist du ganz gut dabei. Dann geht es dir einfach schon gut und dann, wenn du dann hoffentlich noch das Richtige mit deinem zurückgelegten Geld machst, nämlich vor allen Dingen deine Altersvorsorge mit Aktien-ETFs bekanntermaßen aufbaust, dann brauchst du dir denn nicht so viel große Gedanken machen und dann wird es ja vor allen Dingen, das ist auch viel wichtiger, langfristig wahrscheinlich, das ist leider die Wahrheit, wahrscheinlich besser gehen als der Durchschnitt. Ja, weil leider ist unsere Botschaft noch nicht bei ganz, ganz so vielen Deutschen angekommen.
Genau, aber das große Problem ist ja, mit den 50 deine Lebenshaltungskosten zu decken. Also die Miete ist ja immer so die Faustregel, maximal ein Drittel deines Einkommens, aber diese 50% für die Lebenshaltungskosten, also deine Miete, deine Stromkosten, also deine ganzen Wohnnebenkosten, deine Lebensmittel, die nötigen Klamotten, also das, was man sich nicht gönnt, sondern was man tatsächlich braucht, die Versicherungen. Und das, wenn das alles in die 50% kommt, dann geht es dir tatsächlich eigentlich relativ gut.
Ich glaube, das ist das eine. Ich habe es jetzt sehr stark aufs Wohnen bezogen. Natürlich gibt es genügend Leute, die gehen mal zu viel aus, gehen zu viel oft shoppen oder fahren zu groß in Urlaub. Da reichen halt die 30% dann nicht. Ja, die dann auch sagen, schnell sagen, wie soll ich mir das denn leisten können? Weil das gehört einfach zu meinem Anspruch, zu meinem Wohlbefinden. Das verstehe ich auch ein Stück weit dazu, mir das zu gönnen an, was ich auch vielleicht so in mein Haus stecke und so weiter. Wobei man dann fragen kann, ob das nicht eher eine Investition ist und so weiter, aber so verschiedene Verschönerungen. Ja, egal, wie auch immer. Was ich mir einfach an Lifestyle gönne. Und am Ende ist die Sparquote halt schon nicht schlecht. Und dabei kurz der Hinweis für alle, die im Eigenheim leben, ja, der Anteil eurer Rate an die Bank, der Tilgung ist, der den Kredit abbezahlt, der zählt zu den zum Sparanteil dazu. Macht das Sparen deshalb meistens einfacher, weil man disziplinierter sein muss.
Aber es ist genauso. Ich habe mir dann halt gedacht, das ist so dieser Kompromiss zur Mitte hin. Ist natürlich so ein bisschen, war lange so der gesellschaftliche Kern unserer Umgebung.
Ja. Und ich nehme halt wahr, weil man wahrscheinlich auch so ein bisschen das Gefühl hat, ja, ich kann mich nicht mehr ganz so stark auf den Staat verlassen, da bin ich mir immer nicht ganz so sicher, ob das wirklich so überall angekommen ist, ist halt so ein gewisses Sparverhalten schon immer da gewesen. Und wenn wir über die 50-30-20-Regel reden, naja, die Sparquote in Deutschland liegt bei, ich vergesse mal, sind knapp über 10% oder irgendwas in Richtung. 20% Sparquote sind deutlich überdurchschnittlich. Und deswegen habe ich auch gerade gesagt, zumindest langfristig wird das dazu führen, dass es dir finanziell besser geht als zumindest deiner Vergleichsgruppe,
könnte man sagen. Ja. Ich musste aber auch so ein bisschen drüber nachdenken, so dieser Unterschied zwischen Deutschland und den USA. Die USA sind ja so das für uns das plakative Gegenbeispiel. Und das mir so im Gedächtnis ging, ich habe mal so irgendeine Fußball-Talkshow angeschaut, und da war Mario Basler da, dieser deutsche Ex-Nationalspieler. Und da ging es dann auch um Fußballergehälter und Sozialneid.
Genau,
und Sozialneid ist ja ein beliebtes Thema in Deutschland. Er hat auch gesagt, ja, und in Amerika, wenn du Millionen verdienst, da stellt sich der Nachbar hin und klatscht dir Applaus. Und in Deutschland musst du Angst haben, dass er dir am nächsten Tag die Reifen klaut.
Genau.
So, ich weiß nicht, ob das weniger wird, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass diese Kompromissorientierung zur Mitte hin wird weniger.
Ja.
Also so ein bisschen das, ja, man könnte es jetzt plakativ sagen, das ist das Comeback des Yuppie-Daseins sozusagen. Aber
was ich sagen will. Also da kann sich ja jeder von euch mal fragen, wie weit ihr euch da jetzt irgendwie bedroht fühlt oder nicht gut dabei fühlt, was weiß ich, über euer ETF-Depot zu sprechen oder euer Vermögen oder euer Einkommen natürlich. Weil ja, nach wie vor wird in Deutschland natürlich zu wenig über Geld geredet, genau aus dem Grund, weil man diesen Neidfaktor sozusagen fürchtet und damit meint sozusagen zu viel Einblick in seine Privatsphäre zu geben. Ich habe das in meinem Leben kaum bis jetzt erfahren, aber ich kann es trotzdem durchaus nachvollziehen.
Und ich glaube, es entsteht so ein doppeltes Risiko draus. Also es geht natürlich um einen vernünftigen und reflektierten Umgang mit Geld. Aber das doppelte Risiko daraus ist natürlich einerseits, dass du zu sehr auf diese 30% achtest. Also das ist so mein Selbstverständnis, ich muss dreimal in meinen Urlaub fahren und das und das. Und das quasi ja auf Kosten der eigenen Zukunft zu machen. Weil wenn wir mal ehrlich sind, auf Kosten des eigenen Wohnens oder der eigenen Versicherungen oder des eigenen Essens macht man es. Also die Leute essen jetzt nicht eine Mahlzeit weniger, damit du dreimal im Jahr in Urlaub fahren kannst, sondern es wird realistischerweise wahrscheinlich eher zulasten der Sparrate gehen.
Ja, eins glaube ich, was man da einbeziehen kann, und das betrifft zum einen vor allen Dingen Mieter, ja, wenn die mal umziehen oder sowas, aber schon auch, wenn man über das Eigenheim oder so nachdenkt, einen, soll ich jetzt sagen, Luxus, aber zumindest ein Lebensstandardsfaktor, den wir uns gerne, ist Thema Wohnfläche. Also da sind wir auch, da gibt es auch Statistiken zu, definitiv in den letzten Jahrzehnten machen, definitiv anspruchsvoller geworden. Ja, wir leben in Deutschland auf einem sehr hohen Standard, was die Wohnfläche pro Person und natürlich auch die Wohnraumqualität angeht. Und das muss ich schon klar machen, ja, dass irgendwie, ich mag jetzt mal was, 100 Quadratmeter für ein Paar, also für zwei Personen, irgendwie in vielen Fällen nicht mehr so als ungewöhnlich gilt. Und das war früher halt, ich will nicht sagen undenkbar, aber das galt halt als Luxus.
Und genau, das ist halt, ich würde sagen, das eine Risiko ist, dass du zu viel Wert auf die 30% legst, also dein Freizeitbudget, und eben auch so auf, ja, eigentlich kann man sagen, auf die 80%, weil das Wohnen ist ja auch Teil von Status irgendwann. Und gleichzeitig denke ich mir aber auch, was natürlich auch zum Beispiel für uns beide auch ein Risiko ist, ist, dass man zu sehr in die andere Richtung geht und deine ETF-Sparrate dein neues Statussymbol ist.
Mhm,
also, dass du da dann sagst, ich ordne jetzt alles dem Geld unter, um da möglichst viel zurückzulegen. Aber das ist natürlich auch, also wie man bei Star Wars sagen würde, nur ein Sith denkt in Absoluten. Also die Wahrheit liegt natürlich irgendwo,
klar.
Der Weg zum Glück und auch zu so einem gesunden Umgang mit Geld liegt ja da in der Mitte tatsächlich.
Ich glaube, das ist kein Statussymbol in dem Sinne, weil ein Statussymbol bedeutet immer, womit du was womit nach außen herzeigen kannst, womit du in gewisser Weise protzen kannst. Ich glaube nicht, dass viele Leute so quasi mit dem Aufkleber auf der Stirn, in Anführungszeichen natürlich, rumlaufen. Ja, ich spare 800 Euro im Monat weg oder irgendwas.
Klar, da sind wir schon so bei, ich sag mal, Reddit-Finanzen, wo du Diagramm von deinen Einkommen und wo das hingeht machst.
Genau, aber es spielt definitiv eine Rolle für uns selbst, weil man kann natürlich in einen Sparfetischismus reinkommen. Das ist gar keine Frage. Also, ich schaff's, 18% von meinem Einkommen wegzusparen. Ich schaff's, 22% von meinem Einkommen wegzusparen. Ich schaff's, 24,3% von meinem Einkommen wegzusparen oder irgendwas in der Richtung. Das ist nicht sinnvoll, deswegen gibt es auch diese 50-30-20-Regel, ja, wenn du es schaffst, 20% zurückzulegen, hoffentlich nicht mehr als 15% für deine Altersvorsorge zurücklegen musst, alles gut. Mehr, du sollst ja auch leben dürfen. Ja.
Ich will auch gar nicht zum Beispiel, also ich schaue mir auch zum Beispiel auf Reddit Finanzen diese Diagramme total gern an. Ich will das auch gar nicht shamen. Es ist nur, glaube ich, wichtig, dass man das nicht nutzt, um sich über andere zu erheben, sozusagen. Ja. Oder dass der alleinige Weg zum Glück ist. Also ich glaube, mit sich selber, also am Ende dein Verhältnis zu Geld ist ja auch immer so ein Verhältnis zu dir selbst, weil Geld ja so der Kern unseres wirtschaftlichen Seins ist.
Ja. Ist auch so ein Spiegel, ja, der uns das vorhält, wie wir leben und
was für uns auch überhaupt möglich ist.
Genau.
Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, manchmal ein bisschen nachsichtig zu sein. Also auch mit Fehlern deines früheren Ichs oder generell, was so passiert. Also es ist, glaube ich, da. Dadurch ist es wahrscheinlich auch wieder gut, wenn man sagt, die Mitte ist relativ groß, wie bei unseren, ich sag mal 1800 bis 3500 Euro netto im Monat.
Ja.
Aber
es hilft, es differenziert nicht so gut. Und deswegen sollte man sich die eigenen Differenzierungsmöglichkeiten, Stichwort wieder 50-30-20-Regel, aneignen, da sich selber sagen zu können, hey, ich mache das schon gut, ja, und ich muss mich nicht so stark mit meinen Kollegen, mit meinen Freunden, mit meinen Geschwistern, wem auch immer, vergleichen. Und insofern sind solche Statistiken sind total beliebt, das wissen wir schon, aber sie bringen nur begrenzt was.
Ja, genau, also nicht daraus die absolute Wahrheit machen. Wahrscheinlich ist so die viel wichtigere Frage als, gehörst du noch zur Mitte, ist wahrscheinlich, kommst du gut mit deinem Geld zurecht jeden Monat?
Absolut.
Und wenn das der Fall ist, also ich denke mir ganz oft, was für mich so mein schönster Moment im Umgang mit Geld ist zum Beispiel, ich kann so leben, ich gehe in den Supermarkt, ich mache mir eine Einkaufsliste, was ich so brauche, aber es ist egal, ob ich noch andere Dinge kaufe. Also im Supermarkt gibt es jetzt nichts, wo ich sage so, da muss ich jetzt auf mein Konto schauen, ob ich mir das kaufen kann. Sondern ich kann jetzt sagen so, oh ja, das hätte ich irgendwie mal wieder gerne. Und dann kauft man sich halt, keine Ahnung, einen teuren Orangensaft oder so.
Ja.
Und das ist eigentlich, denke ich mir immer, das ist ein total großes Privileg in dieser Situation, sich zu sagen, ja, du, teurer Markenorangensaft, warum nicht? Weil das ist für viele Leute überhaupt kein Alltag. Also für viele Leute in allen Altersgruppen muss die Einkaufsliste eingehalten werden, weil die durchkalkuliert ist.
Ganz klar.
Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, da einfach drauf zu schauen, ob man das im Griff hat. Und auch wenn man unterhalb der Mitte ist, wer mit seinem Geld zurechtkommt, hat wahnsinnig keine viel Panik erreicht.
Ja, genau. Also da ich glaube, dass es dann relativ schnell ist, dass dann ein Charme dabei ist. Das würden sich wahrscheinlich viele Leute nicht eingestehen, dass da so eine gewisse Charme ist, dass man da irgendwie nicht so gerne hinschauen möchte. Aber wie du sagst, es gibt keinen Grund, das sagst du so einfach, für diese Charme, wenn es gut ist, wenn es gut läuft, wenn du sagst, ich habe mich um die wichtigen Dinge, inklusive Altersvorsorge zum Beispiel, gekümmert, hey, that's all right. Ja, also dann braucht man sich keine großen Gedanken machen.
Das ist doch eigentlich ein netter Übergang zu unseren Nutzerfragen oder unseren NutzerInnenfragen. Und die erste kommt von Kerstin Groth und sie fragt, hey Saidi, was passiert mit meinem ETF-Sparplan, wenn ich vorm Renteneintritt sterbe?
Oh, dann ist es Erbe natürlich, ne? Also gesetzliche Erbfolge, kommt auch demnächst ein Academy-Kurs von Finanztipp dazu raus, vorbereitet von Emil. Emil übrigens, dann kannst du dich genauer darüber informieren. Aber Gott sei Dank, ja, also so ein Depot, ein Wertpapierdepot, kaum was ist leichter zu vererben, übrigens auch an mehrere Erben, aber kann einfach geteilt werden. Ne? Also wenn da was drei Erben und zu gleichen Teilen erben, du hast 300 Anteile drin, dann kriegt jeder 100 Anteile auf ein Depot übertragen. Fertig. Ja, das ist sehr, sehr simpel zu machen und die Steuerfreibeträge gelten da natürlich auch ganz genauso. Und das spielt auch gar keine Rolle, wann du stirbst letztendlich. Ja, du leider morgen das Zeitliche segnest oder mit 85 oder erst mit 100, das, was noch da ist, geht an deine Erben und wird entsprechend der Erbanteile aufgeteilt.
Ist halt auch nur ein Kontoguthaben sozusagen.
Ja, ist nichts anderes als ein Konto. Kann man einfach so sagen, ja.
Und Björn will wissen, hey Saidi, wie kann ich mein Geld sicher anlegen, wenn die Tagesgeldzinsen kleiner als die Inflation sind?
Okay, das ist derzeit nicht der Fall. Das muss man erstmal sagen. Also deswegen Message an Björn, ja, es gibt keinen Grund, jetzt mal ein Tagesgeldkonto zu haben, das deutlich unterhalb der Inflationsrate liegt. Dann lieber das Tagesgeldkonto mal wechseln. Wo schauen? Natürlich auf finanztipp.de. Ja, da haben wir gut verzinste Tagesgeldkonten.
Verlinken wir auch unter dem Podcast.
Und es ist übrigens auch langfristig in aller Regel so. Ja, die Tagesgeldkonten werden nicht immer, wir hatten auch mal diese Nullzinsphase und so weiter, aber da war auch die Inflation sehr niedrig, das muss man auch dazu sagen, werden langfristig grundsätzlich so im Rahmen der Inflationsrate liegen. Das ist das Normale. Ja? Wir rechnen übrigens, wenn wir für unsere Altersvorsorgeberechnungen machen und so weiter, da wo wir dann mit den 6% für Aktien-ETFs rechnen, rechnen wir mit 2% Inflation langfristig und 2% Tagesgeldzinsen. Ja, weil über Jahre und Jahrzehnte wird sich das die Waage halten. Aber jetzt gerade nimm dir ein Tagesgeld, was zumindest die Inflation ausgleicht oder sogar leicht drüber liegt. Aber auch ganz klar in dem Bewusstsein, das ist keine langfristige wertbringende Geldanlage natürlich. Ja, weil das wird immer so irgendwie im Bereich der Inflation liegen, vielleicht sogar mal drunter, vielleicht mal leicht drüber. Aber richtig Geldvermehrung betreibst du damit nicht. Dazu brauchst du Assets, brauchst du Geldanlagen, die wirklich arbeiten, Aktien sind eine Möglichkeit davon, mit Aktien-ETFs breit zu investieren. Es kann theoretisch auch eine Immobilie sein, aber das ist sehr viel komplizierter und auch nicht ohne Risiken.
Und ist vielleicht auch gut zu wissen, dass wir bei Finanztipp quasi langfristig mit 0% realer Rendite kalkulieren dafür.
Also, für ein Tagesgeld.
Genau, ja. 2% Inflation, 2% Zins ergibt genau. Exakt.
Damit kannst du es irgendwie ausgleichen, die Inflation, ja, aber du wirst dir quasi, die Idee ist immer das Gleiche. Ungefähr wirst du dir von deinem Tagesgeldkonto heute das gleiche kaufen können wie in 20, 30, 40 Jahren. Das erhält hoffentlich, wenn du es einigermaßen Verzinsung bekommst. Und das ist ganz wichtig, es gibt auch total mies verzinste Tagesgeldkonten. Da kriegst du irgendwie 0, irgendwas Prozent Zinsen. Und das liegt natürlich unterhalb der Inflation. Und das sollte man langfristig nicht machen.
Dann vielen Dank dieser Idee fürs Mitmachen. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und falls dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn du uns eine gute Bewertung dalässt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.